Guten Morgen, willkommen zur Abschlusseinheit Aufbaukurs Hagiotherapie. Ich bin Sabine Böhler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht es um Berufung, konkret um das Finden der eigenen Lebensaufgabe. Im Vortrag von den beiden Hagio-Assistenten, Diakon Elmar Fischer und Ruth Diegelmann, werden wir von Gaben, Stärken, Fähigkeiten und Talenten hören, die in uns hineingelegt wurden. Ob wir darum wissen und ob wir leben, wozu wir berufen sind. Und falls Sie sich das noch nie gefragt haben, dann bekommen Sie heute Denkanstöße für Ihr Leben. Vielleicht auch eine Bestätigung hinein in Ihre Lebenssituation. Wichtige Fragen sind dabei: Haben Sie Ihre Lebensaufgabe erkannt und angenommen? Und im zweiten Teil des heutigen Vortrages der 16. Einheit unseres Aufbaukurses Hagiotherapie wird es um die Berufung zum Hagio-Assistenten gehen. Doch bevor wir jetzt den letzten Lehrvortrag auf Radio Horeb hören, noch ein paar Worte zum Grund- und Aufbaukurs Hagiotherapie, wozu auch ja immer ein Arbeitspapier gehört. Vertieft werden die Themen später, falls Sie sich entschließen, Hagio-Assistent zu werden, in den gleichnamigen Grund- und Aufbaukursen Hagiotherapie, entweder im Hagio-Zentrum in Limburg, gegründet von Diakon Bernd Fassbender, oder an irgendeinem anderen Ort in Deutschland. Denn das Hagio-Team ist dabei, weitere Grund- und Aufbaukurse aufzubauen in Deutschland. Aber beides braucht es auf dem Weg zum Hagio-Assistenten, aber dazu gleich mehr im Laufe der Sendung. Gründer und Vater der Hagiotherapie ist Professor Tomislav Ivancic. Leider verstarb der kroatische Professor für Fundamentaltheologie am 17. Februar 2017 im Alter von 78 Jahren. Doch sein Vermächtnis, die Hagiotherapie, geben wir weiter hier bei Radio Horeb. Und den Grundkurs, den hat er damals 2017 sogar noch mit initiiert. Ja, zunächst gab es ja einen Grundkurs mit 6 Einheiten. Anschließend haben wir den Aufbaukurs angeschlossen. Er umfasst 16 Einheiten, die alle im Podcast nachgehört werden können. Auf horeb.org finden Sie alle Themen. Da finden Sie die Arbeitsblätter, die Handouts zu jeder Einheit und natürlich die Einheiten zum Nachhören. Worum geht es in der Hagiotherapie? Kurz auf den Punkt gebracht, es geht um die Wiederherstellung der Würde des Menschen. Dazu gehört das Bewusstsein darüber, worin die Würde besteht und was Sinn und Ziel des Lebens ist. Hagiotherapie ist aber auch das Bewusstwerden des Geliebtseins, trotz aller gegenteiligen menschlichen Erfahrungen. Heute nun erwartet Sie im Abschlussvortrag des Aufbaukurses Hagiotherapie die Frage nach der Berufung, die eigene Lebensaufgabe finden. Und zu Gast sind Diakon Elmar Schmid aus Marktoberdorf. Er ist seit 2009 Hagio-Assistent, heute hier mein Studiogast. Herzlich willkommen, guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Böhler, liebe Ruth, liebe Zuhörer und Zuhörer. Ich darf Sie auch alle ganz herzlich begrüßen.
Genau, und ich begrüße herzlich Ruth Diegelmann. Sie ist aus Hofbieber in der Rhön wieder zu uns angereist, jetzt hier unser Studiogast. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, ihr beiden hier im Studio, und guten Morgen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir freuen uns jetzt auf den ersten Teil des Vortrages. Da geht es um die Lebensaufgabe in der Berufung finden. Bitte schön, Herr Diakon Elmar Schmid.
Heute wollen wir uns damit beschäftigen, unsere Lebensaufgabe in der Berufung zu finden. Berufung im religiösen, spirituellen Sinn meint das Vernehmen, Verspüren einer inneren Stimme, die zu einer bestimmten Lebensaufgabe drängt. So spricht man von einer Berufung zur Liebe und zum Leben in Fülle, die im Herzen jedes Menschen tief verankert ist. In diesem Sinn finden sich in den religiösen Schriften nahezu aller Religionen Berufungsgeschichten. Erzählt werden darin meist die Geschichten von Religionsstiftern, Propheten oder Priestern. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament wurden Leute zu einem Dienst berufen, So zum Beispiel wurden die Propheten von Gott berufen, noch bevor sie geboren wurden. Im christlichen Kontext stehen dabei im Mittelpunkt die Berufung Marias zur Gottesmutter und die Berufung der Apostel durch Jesus Christus. Heute wird im Allgemeinen Berufung als Dreischritt aufgefasst. Die Berufung zum Menschsein, die Berufung zum Christsein und die Berufung zur Christusnachfolge im engeren Sinne. Priester, Diakon, Ordensleben, Vita Consecrata. Christliche Gemeinschaften wie die Gemeinschaft Gebet und Wort bemühen sich um Christusnachfolge in der Welt. Wenn Kirche und Gemeinschaften sich um die Berufung zu einem Beruf in der Kirche bemühen, spricht man von Berufungspastoral. Die Kirche sieht Berufung als eine Gnade. Nicht nur die Kirche sieht Berufung, die richtige Wahl des Berufes oder das Erkennen der eigenen Lebensaufgabe als Gnade. Auch alle glücklichen und erfolgreichen Menschen, die mit ihrem Beruf, mit ihrem Unternehmertum, ihrer Aufgabe als Musiker, Künstler oder Lehrer zufrieden sind, sehen die Ausübung ihres Berufs als Geschenk oder als Gnade an. Diese Menschen haben etwas richtig gemacht, sind ihrem Herzen, ihrer Eingebung, ihrer inneren Stimme gefolgt. Wahrscheinlich haben sie meist auch die äußeren Rahmenbedingungen dafür gehabt, sich in ihrem Sinne zu entwickeln, ein Charisma zu entwickeln und es zu leben. Viele Menschen sind deshalb so unglücklich, so leidvoll geplagt, weil sie nicht ihr Leben leben, sich und ihren Wünschen nicht treu bleiben können. Berufung und Beruf bedeutet also, die eigene Lebensaufgabe erkennen und annehmen. Berufung und Lebensaufgabe erkennen ist gleich Leid ersparen.
Und um diese Worte gleich wieder in die Praxis umzusetzen, möchten wir Sie heute wieder einladen, diese Aussagen konkret in Ihre Situation, in Ihr Leben zu übertragen. Vielleicht haben Sie Stift und Block in der Nähe liegen, denn einige spannende Fragen warten auf Sie. Habe ich in meinem Leben Berufungen erlebt? Wenn ja, welche? Was passierte damals? Was erlebte ich in meinem Inneren? Hat das Erlebte zum Umdenken oder zu Änderungen in meinem Leben geführt? Wenn ja, wem nutzte das Umdenken? Habe ich meine Berufungen angenommen oder abgelehnt? Wie erging es mir danach? Gab es in meiner Umgebung Berufungen? Wenn ja, wie denke ich darüber?
Ich lade Sie jetzt zu einer kleinen Meditation ein. Setzen Sie sich bequem hin, nehmen Sie eine angenehme, entspannte Haltung ein. Vielleicht schließen Sie die Augen und spüren etwas Ihren Atem nach. Sie sind wertvoll. Ich bin einzigartig. Ich bin ein Original. Geschaffen von meinem Schöpfer. In mir ist mein Geist, den er mir gegeben hat. Diese ist meine stärkste Kraft. Mein Geist übersteigt mich selbst und alle meine psychophysischen Schwächen. Meine Geistseele ist meine innerste Mitte. In ihr sammeln sich alle meine Kräfte. Sie ist meine Person, mein Ich. Ich erfahre mich als Ganzheit. Das bin ich, ganz, mit allen meinen Fähigkeiten. Ich sammle mich, ich will nur Gutes denken, gut und gesund reden, Gutes tun, nur Gutes erwarten. All dies entwickelt meine Person. Meine Körperzellen erneuern sich, immer mehr ganz und gesund, denn ich wende mich dem Guten zu. Ich lasse meine Vergangenheit hinter mir und wende mich der Zukunft zu. Ich bin bereit, meine Berufung zu leben und neue Berufungen von meinem Schöpfer anzunehmen. Ich berufe mich nicht selbst, sondern immer ist es Gott, der beruft. Meine Angst und Furcht vor der Welt ist unbegründet, wenn ich in Gott verwurzelt bin und an ihn glaube. Ich entscheide mich, die Sammlung zu üben, denn sie hilft mir, über alle meine Fähigkeiten verfügen zu können.
In dieser Sendung Berufung ist es natürlich auch schön, wenn wir Ihnen eine Berufungsgeschichte erzählen können. Und als Herr Diakon Elmar Schmid und ich diese Sendung vorbereiteten, waren wir der Meinung, dass wir Ihnen gerne die Berufungsgeschichte von Herrn Diakon Bernd Fassbender vorstellen würden. Er ist der Leiter unserer Gemeinschaft Gebet und Wort in Deutschland und seit einigen Monaten im Krankenstand. Hören wir seine Geschichte.
Ein junger Mann fühlte sich zum Priester berufen. Sein Wunsch kann in seinem Umfeld aber nicht in Erfüllung gehen. Er geht in einen Handwerksberuf und gründet eine Familie. Weltlich gesehen hat er nur Erfolge. Eine liebe Frau und zwei prima Kinder, gute Geschäfte, vielseitige Hobbys. Geistig verkümmert er aber, geht nicht mehr in die Kirche. Macht sich überall Stress, bis der Tod seiner Mutter ihn zum Nachdenken bringt, ob das alles der Sinn seines Lebens sei. Er kehrt um, kehrt zur Kirche zurück und ändert sein Leben. Dann macht er eine Wallfahrt nach Lourdes zur von ihm sehr verehrten Mutter Gottes Maria. Nach 3 Tagen zur Ruhe gekommen, kniet er vor dem Allerheiligsten und erlebt in einer dramatischen Stunde unter Tränen seine Berufung durch Jesus Christus. Sein Leben mit allem Guten und auch allen Schlechten läuft in einer Vision wie ein Film vor ihm ab, und er spürt die absolute Güte und Liebe Gottes. Er fährt nach Hause, verkleinert sein Geschäft, macht die Ausbildung zum ständigen Diakon und wird geweiht. Sein Leben ändert sich. Anderen Menschen zu helfen, selbst immer besser zu werden und Gott zu lieben, wird sein Lebensinhalt. Er studiert die Hagiotherapie, gründet ein Hagiozentrum und wird in Leitungsaufgaben der Gemeinschaft Gebet und Wort berufen.
Was ist Beruf und Berufung? Beruf und Berufung ist, die eigene Lebensaufgabe zu erkennen und anzunehmen. Wir können Berufung nicht nur auf religiöses Gebiet beschränken. Jeder Mensch auf der Erde hat seine eigene Berufung, die in sein Wesen eingeschrieben ist. Zu dieser seiner Berufung wird er auch besonders befähigt. Wenn er seine Berufung nur zur eigenen Bereicherung und Karriere lebt, dann missbraucht er seine Berufung. Die Berufung ist nämlich eine Fähigkeit, die Gott einem jeden Menschen gegeben hat, die entwickelt werden muss und dazu da ist, der Gesellschaft zu dienen. Berufungen zum Dienst in der Kirche sollen der Welt ein sichtbares Licht sein, Salz der Erde. Eine besondere Berufung, ihr Leben zu geben, haben Väter und Mütter. Sie sind die Türe, durch die neue Menschen ins Leben auf der Erde eintreten. Von den Eltern hängt es ab, ob die Kinder gesund oder verwundet aufwachsen. Es ist tragisch, wenn Eltern sich scheiden lassen und ihre Kinder dann Erziehung, Sicherheit und Gesundheit nur zur Hälfte bekommen können. Noch tragischer ist es, wenn Eltern ein Kind abtreiben lassen und davon selbst schwere Verwundungen in ihrer Persönlichkeit, ihrem Charakter und ihrem Gewissen davontragen. In der Tat, diese Berufung der Eltern ist eine wunderbare Tür in das Leben auf der Erde. Ist das Allerwichtigste nicht nur für ihr Kind, sondern auch für die Gesellschaft. Das Nest der Familie formt die Gesundheit oder Verletztheit der Kinder grundlegend. Es kann im Leben manchmal zu Konflikten zwischen mehreren Berufungen und Charismen kommen. Dann muss abgewogen und vom Schöpfer erbeten werden, welche Berufung die wichtigere ist und welche Berufung vielleicht zurückstehen muss. Zum Beispiel, darf ein verheirateter ständiger Diakon keineswegs seine Ehe, seine Familie und seine Kinder vernachlässigen, nur weil ihm seine Berufung zum kirchlichen Dienst mehr Freude macht.
Ja, von Berufung sprechen wir, wenn Sinn und Erfüllung in der Arbeit erlebt werden kann. Wir fragen uns wieder, leben wir unsere Berufung? Wissen wir eigentlich, was unsere Berufung ist? Die meisten ahnen, dass sie, wenn sie ihre Berufung leben würden, viel mehr Zufriedenheit erfahren würden. Diese zu finden, dazu fehlt aber oft das Wissen, wie diese zu ergründen ist. Manche meinen zudem, eine Berufung zu haben, das sei nur wenigen Menschen vorbehalten. Meine Erfahrung ist eine ganz andere. Jeder und jede kann seine Berufung finden. Sie leben, damit glücklich und zufrieden werden. Was ist Berufung? In der Berufung finden wir die Möglichkeit, uns zu leben. Sie ist der Ausdruck der individuellen Persönlichkeit in der Tätigkeit. Wir folgen unseren inneren Stimme, dem inneren Ruf, die uns zu einer bestimmten Lebensaufgabe drängt. Ursprünglich war Berufung dem religiösen Kontext vorbehalten. Jede Religion kennt Berufungsgeschichten, in denen Heilige, Mönche, Priester einen Ruf, eine Vision hatten, der sie gefolgt sind. Verbinden wir unseren Beruf mit unserer Berufung, so leben wir in Übereinstimmung mit uns selbst. Die Berufung ist die Verbindung unserer Fähigkeiten, unsere Charismen, unsere Talente, unseres Wesens und unseres Lebensthemas mit einem Beitrag für unsere christliche und auch soziale Gemeinschaft. Das macht uns glücklich, lässt uns Sinn und Erfüllung erleben.
Wie ist das, wenn ein Mensch eine Berufung bekommt, wenn ihm ein Charisma geschenkt wird? Wird einem Menschen eine Berufung geschenkt, so bleibt dies nicht ohne Folgen. Der Mensch muss seine Berufung, er muss seine Charismen leben, sonst wird er unzufrieden und wahrscheinlich unglücklich sein. Die Entscheidung für ein Leben mit den Charismen wird ihm trotz aller Mühe große Freude bereiten und er wird in seiner Geistseele eine tiefe Zufriedenheit empfinden mit seinem Schöpfer und mit sich selbst. Wir können zu Aufgaben im normalen Leben und zu Aufgaben im Dienste Gottes berufen werden. Alle in der Seelsorge der Kirche Tätigen haben eine besondere Berufung zu ihrem Dienst an Gott und den Menschen.
Wenn ein Mensch etwas Besonderes gut kann, sprechen wir oft davon, dass dieser Mensch für diese Aufgabe besonders berufen ist. Im geistigen Bereich sprechen wir davon, dass die Berufung eine ganz besondere Gnade ist. Begnadet zu sein bedeutet, dass wir dadurch die menschlichen Fähigkeiten übersteigen können. Mein Beruf als Diakon könnte ich ohne diese Gnade gar nicht ausüben. Mein Beruf komme ich nicht selten an Grenzen, die meine menschlichen Fähigkeiten oft übersteigen. Wenn ich zum Beispiel eine Beerdigung für ein kleines Kind halten soll, die trauernden Eltern einen tröstenden Zuspruch erwarten, komme ich als Mensch sehr schnell an meine Grenzen. Ist das Gnadenhafte einer Berufung ein wahres Geschenk? Wer auf dieses Gnadenhafte vertraut, dass einem in diesen besonderen Situationen die Worte regelrecht in den Mund gelegt werden, kann erleben, dass wir von unserem Schöpfer in unserer Berufung nie allein gelassen werden. So möchte ich Sie ermutigen, Ihrer eigenen Berufung immer wieder nachzuspüren. Nehmen Sie sich doch bitte 10 Minuten Zeit, um Ihrer eigenen Sehnsucht und Berufung nachzuspüren. Vielleicht können ein paar Fragen Ihnen dazu helfen. In welches Umfeld, in welche Lebenssituation hat Gott Sie gestellt? Welche Talente möchten zur Entfaltung kommen? Was möchte Gott jetzt von Ihnen? Welche Engel und andere Wegweiser gab und gibt es in Ihrem Leben? Kommen Sie mit ihm ins Gespräch darüber.
Wenn Sie diese Fragen beantwortet haben und wenn Ihnen vielleicht dieser Aufbaukurs Hagiotherapie Freude gemacht hat, Freude, sich mit sich Ihrem Leben, Ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen und auch Freude, anderen Menschen helfen zu können. So möchte ich Ihnen jetzt etwas über die Berufung mit dem besonderen Charisma in der Gemeinschaft Gebet und Wort, möchte ich Ihnen etwas davon erklären. Berufung und Charisma der Gemeinschaft Gebet und Wort bestehen aus einem zweifachen Apostolat, dem der Evangelisation und dem der Hagiotherapie. Beide fließen ineinander, ergänzen sich und bedingen einander. Das Ziel der Evangelisation ist die Entscheidung für Jesus Christus. Und das Ziel der Hagiotherapie ist die Gesundheit der Geistseele aller Menschen. Evangelisation ist das erste Apostolat, ein Charisma, welches auch viele andere christliche Gemeinschaften haben. Es wird intensiv bei uns selbst, bei den Mitgliedern der Gemeinschaft Gebet und Wort und in Kirchengemeinden angewandt. Dort aber nur in Absprache und mit Genehmigung des Pfarrers. Hagiotherapie ist das zweite Apostolat, welches die Mitglieder der Gemeinschaft Gebet und Wort als Besonderes haben. Es verwirklicht sich im weltlichen Raum mit allen Menschen, sogar mit Atheisten. Dazu bedarf es einer ständigen Wissensschulung, einer besonderen Berufung zu dieser Arbeit sowie der Arbeit mit sich selbst und auch zwingend mit den Mitmenschen. Dieser Dienst ist nur einem in seinem Glauben stabilen und starken Hagio-Assistenten möglich, einhergehend mit der unbedingten Verzahnung zur Evangelisation. Insgesamt ist es wichtig zu wissen, dass die Gemeinschaft Gebet und Wort aus einer Gebetsgemeinschaft entstand und dass das Gebet das Fundament allen Wirkens ist. Nun, wie geht es weiter? Wir sind nun am Ende unseres Aufbaukurses 1, Hagiotherapie, angelangt. Es bedeutet für Sie vielleicht viel Mühe und Arbeit, dies alles zu lernen, zu hören, mitzuarbeiten und treu dabei zu bleiben. Mittlerweile sind es ja schon 16 Einheiten. Aber wir können sehr stolz sein und wollen unserem Schöpfer dafür danken, dass er uns unsere Talente gegeben hat und dass wir diese aktivieren und anwenden konnten. In den letzten Jahren haben wir in Deutschland zahlreiche Grundkurse und Aufbaukurse Hagiotherapie durchgeführt. Seit August wird auch der Aufbaukurs 2 Evangelisation zuerst in Fulda und dann auch an vielen Orten in Deutschland vermittelt. Parallel dazu entwickeln wir einen Oberkurs, in dem weiterführende Inhalte und besonders über das Charisma der Gemeinschaft gesprochen wird. Der Weg der Ausbildung zum Hagio-Assistenten ist sehr anspruchsvoll. Prüfungen sollen abgelegt werden und auch ein Grundstudium in Theologie oder eine Katechistenausbildung ist vorgesehen. Als Professor Ivancic einmal gefragt wurde, wie lange denn so eine Ausbildung zum Hagio-Assistenten dauern würde, entgegnete er: Rechnen Sie mit vielen Jahren. Das erscheint mir realistisch, denn zu den schulischen Inhalten soll die eigene Geistseele weitestgehend geheilt werden. Denn in der Hagiotherapie ist der Hagio-Assistent das Medikament für den Hagio-Patienten. Lassen Sie sich aber nicht abschrecken oder entmutigen, denn wenn dies Ihr Charisma ist, dann wird Ihnen der Weg nicht zu lang, sondern Sie haben Freude an der Ausbildung, am Lernen, am Austausch mit den anderen in den Gruppenstunden und an der Arbeit mit dem Patienten.
Berufung, die eigene Lebensaufgabe finden, darum ging es jetzt eben in der 16. Einheit, dem Abschlussvortrag Aufbaukurs Hagiotherapie. Jetzt ist die Frage, ich kann ja nur prüfen, was ich kenne, wenn ich jetzt also konkret auch die Berufung prüfe eine Hagio-Assistenten-Ausbildung zu machen. Vielleicht fassen wir noch mal zusammen, Herr Diakon Schmid. Was ist die Hagiotherapie?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Hagiotherapie. Wir unterscheiden bei Menschen ja vier verschiedene Bereiche: den körperlichen Bereich, den psychischen Bereich, den theologischen Bereich und auch den anthropologischen Bereich. Die Hagiotherapie setzt sich mit diesem anthropologischen Bereich des Menschen auseinander und möchte dem Menschen in seiner Geistseele helfen, eben dass diese Geistseele wieder heilt. Ja, wir suchen da ganz einfach in der Geistseele nach der Ursache und versuchen dann eben dem Menschen zu helfen, dass er einen Weg findet, in diesem Bereich, in dem er vielleicht verletzt ist, eben heil zu werden und sein Leben neu ausrichten zu können. Oftmals ist es so, dass wir Menschen zuerst einfach wieder zu sich finden lassen müssen. Sie müssen sich selber wieder wahrnehmen können und dann können sie auf ihr Leben schauen und entdecken, hier sind einfach Verletzungen und da zeigen wir dem Menschen einen Weg auf, wie die Geistseele heilen kann.
Und wie kann ich die Hagiotherapie kennenlernen, Herr Diakon? Sollte ich selbst Hilfesuchender gewesen sein oder reicht es, wenn ich mir jetzt auch gut den Aufbaukurs Hagiotherapie angehört habe, vorher auch den Grundkurs, wenn ich die Bücher kenne, die ja hier Grundlagen sind, nämlich Hagiotherapie in der Begegnung mit dem Menschen von Tomislav Ivančić oder auch Heilung des Menschen in der Hagiotherapie?
Ich denke, es gibt keinen Menschen, der nicht auch in der Geistseele verletzt ist. Deshalb ist es schon gut, wenn der Mensch sich eben auch einmal mit sich selber auseinandersetzt und vielleicht auch zuerst einmal Hilfesuchender sein kann und dann eben erkennt, ah ja, Hagiotherapie kann mir für mein Leben helfen. Und meistens ist es dann auch eben die Ursache, dass Menschen sagen, da, das hat mir ein Stück weit geholfen, da möchte ich jetzt einfach mehr kennenlernen und möchte deshalb einfach diese Ausbildung jetzt beginnen. Und auch in diesem Ausbildungsprozess geschieht ja dann weiter immer auch wieder Heil, weil mir Dinge einfach klar werden und ich die dann einfach auch gut in meinem Leben umsetzen kann.
Kommen wir nochmal zu den Grundlagen der Hagiotherapie jetzt zum Abschluss. Sie sprechen ja von der Geistseele, dann spricht die Hagiotherapie auch von Organen und von Medikamenten. Vielleicht erstmal nochmal zwei Worte zur Geistseele, weil eher sprechen wir im normalen Sprachgebrauch von Körper, Seele und Geist. Also wir haben so eine Dreiteilung, was den Menschen betrifft. Die Hagiotherapie kennt eigentlich nur eine Zweiteilung, die Leibseele und die Geistseele. Erklären Sie uns vielleicht diese beiden Wirklichkeiten des Menschen noch einmal.
Ja, vielleicht können wir es an einem praktischen Beispiel eben auch aufmachen. Ich als Seelsorger begleite zum Beispiel jetzt sehr viele Menschen in der Trauer. Ja, und wenn ein Mensch so einen schweren Schicksalsschlag eben erlebt, dann braucht er Hilfe, dass Menschen ihm helfen, diese Trauer auch zu bewältigen. Ich habe da immer auch dann viel Zeit mir für die Menschen genommen, habe aber gemerkt, ja, die Menschen brauchen noch etwas Zusätzliches. Die Menschen haben gerade in dieser Trauersituation nach existenziellen Fragen eben gefragt, also manchmal schon rein materiell. Manche haben einfach die nächsten Tage überlegt, wie kann ich eigentlich finanziell überleben, was muss ich jetzt tun? Aber was eben oftmals auch kommt, sind eben diese existenziellen Fragen, also ja, macht das Leben noch Sinn? Ja, woher komme ich denn eigentlich? Warum bin ich denn eigentlich? Wer bin ich eigentlich und wohin geht es? Ganz einfach, gerade wenn ein lieber Mensch jetzt eben auch gestorben ist. Und eben diese existenziellen Fragen, die helfen mir den Menschen eben in diese Geistseele zu klären, weil der Mensch da drin oftmals noch einen Bedarf hat und vielleicht auch verletzt war. Da kann es auch sein, dass der Mensch jetzt zum Beispiel in frühen Lebensstadien schon eine Verletzung hat, also das Urvertrauen vielleicht auch nicht richtig ausgebildet worden ist und deshalb einfach so den Sinn des Lebens eigentlich nie gefunden hat. Und so, wenn wir erkennen, ah ja, hier ist ein Mangel da, dann versuchen wir als Hagio-Assistenten diesen Mangel auszugleichen. Ja. Ein Mangel an Vertrauen entsteht praktisch, wenn auch noch der Liebesmangel da ist, dann entstehen Ängste. Und dann helfen wir den Menschen ganz einfach, diese Ängste zu bewältigen. Wir zeigen ihm, wie das Vertrauen aufgebaut werden kann. wie er sich auch eben menschlich oder auch vom Göttlichen her lieben lassen kann, sodass die Angst ganz einfach aus dem Leben wieder schwindet.
Noch zwei Begriffe, die ich gerne nochmal Revue passieren lassen möchte, dass wir besser verstehen, auch was sind die Grundlagen der Hagiotherapie oder wie arbeitet überhaupt die Hagiotherapie, wo setzt sie an? Sie sprechen auch von den Organen und von den Medikamenten. Die Organe, was versteht der Hagio-Assistent darunter? Was hat Professor Tomislav Ivancic da herausgearbeitet, Frau Diegelmann?
Professor Ivancic hat die Geistseele in unterteilt und hat uns gelehrt, dass sie aus verschiedenen Organen besteht. Das sind aber keine körperlichen Organe, sondern geistigen Organe. Und da gibt es als Organ zum Beispiel die Person, es gibt das Leben, freier Wille, das Herz, das Gewissen. Und wir können uns das vorstellen wie eine Schale, in der sich Äpfel befinden. Diese Schale ist dann die Geistseele und die Äpfel sind die einzelnen Organe. Alle zusammen fügen sich in die Geistseele und die Geistseele besteht aus diesen Organen. Aber an einer Stelle hinkt das Beispiel, weil die Organe der Geistseele sind miteinander verbunden und sie ergänzen sich. Das ist dann anders als bei den Äpfeln. Es ist dann eher so, wie die Organe, auch die körperlichen Organe im Menschen oder wie der Leib und die vielen Glieder. Sie arbeiten miteinander, diese geistigen Organe der Geistseele, und sie helfen sich, sie ergänzen sich gegenseitig.
Sie haben jetzt schon Medikamente erwähnt. Was sind jetzt konkret, welche Medikamente hat der Hagiotherapeut an der Hand?
Es gibt verschiedene Medikamente und wir können die Medikamente zuerst einmal in drei große Gruppen aufteilen. Und da wäre einmal schon der Hagio-Assistent. Er selbst ist ein wichtiges Medikament in der Therapie. Weil wenn der Hagio-Assistent verletzt ist, wenn er ungeduldig ist, wenn er cholerisch ist, wenn er ängstlich ist, depressiv ist, dann ist er in seinem Geist verletzt und das nimmt dann der Hagio-Patient sofort auf. Und er kann auch dann in gewissen Bereichen nicht heilen. Das ist grundsätzlich anders als zum Beispiel in der Psychotherapie oder wenn Sie zu einem Psychiater gehen oder zu einem Mediziner. Dort kann es schon sein, dass der Fachmann da verletzt ist, dass er traurig ist, dass er große Probleme hat und doch kann er ihnen weiterhelfen, kann ihnen ein Rezept verschreiben, kann ein Gespräch mit ihnen führen. Doch wenn der Hagio-Assistent zum Beispiel auch unmoralisch lebt, in großer Sünde steht, dann ist er nicht mehr in der Lage, ihnen zu helfen, wenn sie in diesem Bereich selbst Probleme haben. Die zweite große Gruppe der Medikamente sind die Gesetzmäßigkeiten der Geistseele. Und darunter verstehen wir eigentlich eine Gebrauchsanweisung, damit das Leben des Menschen gelingen kann. Und diese Gebrauchsanweisung hat der Schöpfer selbst in den Menschen hineingelegt. Und da als Beispiel kann ich nennen, dass im Geist, in der Geistseele, das Lebensprinzip steckt. Und wenn die Geistseele verletzt oder geistig getötet wird, dass dann auch das Leben, die Lebendigkeit aus dem Menschen weicht. Oder der Geist strebt immer nach dem Guten und das sollte der Mensch auch tun. Und der Mensch strebt nach der Wahrheit. Er strebt nach der Liebe. Als Beispiel für Gesetzmäßigkeiten des Geistes. Und die dritte große Gruppe von Medikamenten, das ist dann für den Professor eben gewisse Dinge, die wir direkt auch im Leben umsetzen können. Und zum Beispiel in seinem Buch Hagiotherapie in der Begegnung mit dem Menschen listet er mehrere Seiten nur Medikamente auf. Und dann sagt er, zum Beispiel die Reinheit des Gewissens ist ein Medikament. Das hilft, dass die Geistseele gesund wird. oder auch die aufrichtige Liebe oder auch die richtige Erkenntnis, die Erkenntnis der Wahrheit oder auch der Sinn des Lebens ist ein wichtiges Medikament. Und je nachdem, an welchem Bereich auch der Mensch verletzt ist, können wir schauen, was wäre jetzt ein Medikament, was wäre für den Hagio-Patienten jetzt das Richtige.
Das sind ja dann auch Tugenden, könnte man sagen.
Ja, kann man sagen. Aber auch die Hoffnung oder das Verzichten, das sind auch Medikamente.
Nun lassen Sie uns noch mal praktisch werden. Ich komme jetzt als Hilfesuchender zu Ihnen, Herr Diakon. Was tun Sie? Wie helfen Sie mir weiter?
Ja, wenn ein Mensch zu uns kommt, dann führen wir zuerst ein Gespräch und schauen einfach mal, aus welchem Grund diese Person zu uns kommt. Und bereits in diesem Gespräch kann man relativ schnell oft feststellen, dass bei diesem Menschen einfach ein schwieriges Ereignis vielleicht da war, dass im Laufe der Lebensgeschichte einfach gewisse Mängel entstanden sind. Und dann ist es eben so, dass wir gerade in der heutigen Zeit manchmal merken, die Menschen stehen etwas außer sich, die schwierige Situation hat die Menschen etwas schwierig entwickelt oder sie sind gerade im Stress unter Druck und spüren, sie sind nicht mehr ganz so bei sich. Deshalb ist ein erster wichtiger Schritt, dass wir den Menschen wieder zu einer gewissen Sammlung führen, dass der Mensch wieder sich selber wahrnehmen kann, sich wieder spüren kann, dass er wieder so zu seiner innersten Mitte finden kann. Und wenn das geschehen ist, dann kann man in diesem Menschen ganz einfach das, was in ihm eigentlich urtümlich steckt, wieder aktivieren. In diesem Menschen steckt dieses Geistige, dieses Gute ganz einfach drin. Und wir suchen im Menschen das einfach wieder zu aktivieren, sodass dieser Mangel ganz einfach auch ausgeglichen wird und der Mensch einfach spürt, ja, es hat ein neues Leben begonnen. Ich bekomme wieder Zugang zu meinem Innersten, zu meinem Göttlichen, das mein eigentliches Leben ausmacht.
Kommen wir noch mal konkret auch zur Ausbildung, die ja etliche Jahre dauert, auch eine vielleicht katechetische Grundausbildung sollte dem zugrunde liegen. Was ist denn mit Menschen, die vielleicht schon auch in der Seelsorge ausgebildet sind? Wie kann da eine Ausbildung aussehen?
Es war bei mir ja genauso. Ich bin ja schon als ständiger Diakon ausgebildet gewesen und habe aber immer wieder auch gespürt, dass mir ein gewisser Teil noch fehlt. Ich habe mir für die Menschen sehr viel Zeit genommen, habe aber eben gerade in bestimmten Bereichen gemerkt, die Menschen fragen nach Dingen, mit denen ich im religiösen Bereich nicht unbedingt eben helfen kann. Und deshalb ist es eben ganz wichtig, dass man sich klar machen muss, also diese Hagiotherapie ist ein eigener Bereich, genauso wie die Psychologie, auch wie die Theologie. Wie ich mich in diesen bestimmten Bereichen ausbilden muss, so muss ich auch in der Hagiotherapie eine Ausbildung machen, muss Prüfungen machen, muss also wirklich eine ganz wichtige und gute Grundlage schaffen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ist eben auch ganz wichtig, denke ich, dass man sich das bewusst macht, wenn ich in dieser Ausbildung drin bin, mache ich meistens auch selber Heilungsschritte. Ich spüre immer wieder, dass es da Bereiche gibt, wo ich selber verletzt bin. Und ich kann einem Menschen nicht helfen in Bereichen, wo ich selber verletzt bin. Ich muss in gewissen Dingen selber zuerst heil werden. Und erst dann kann ich einem Menschen auch in diesem Bereich helfen, weil ich dadurch eben auch eigene Erfahrungen gemacht habe. Und das ist, glaube ich, auch dieser große Unterschied zu anderen Bereichen. In der Hagiotherapie sind in der Regel Menschen tätig, die aus eigener Erfahrung ganz einfach hier den anderen Menschen helfen können. Und das ist natürlich für Menschen, die da Hilfe suchen, etwas, wo sie spüren, da ist jemand authentisch. Der hat es selber erlebt und er kann mir jetzt in dieser besonderen Situation natürlich ganz anders helfen, als jemand, der mir vielleicht theoretisch sagen könnte, da gibt es irgendein Organ, das müssen wir irgendwo jetzt da neu beleben.
Eine theologische Grundausbildung ist gewünscht, ist eigentlich auch gefordert. Was ist damit gemeint? Vielleicht, dass Sie dazu noch mal was sagen. Sie haben gesagt, Sie hatten eine, klar, Sie haben Theologie studiert als Diakon, aber wenn ich jetzt als Laie komme mit einer kaufmännischen Ausbildung oder ich war vielleicht auch jahrzehntelang als Hausfrau zu Hause, spüre aber den Ruf, jetzt doch noch mal etwas Neues zu wagen, den Ruf auch zum Hagioassistenten.
Was die theologische Grundlegung betrifft, da haben viele etwas Ängste, weil sie sagen, hey, was muss ich denn da noch machen? Muss ich da noch vollständiges Theologiestudium machen? Ich empfehle den Menschen eben diesen Würzburger Fernkurs, den man ja auch berufsbegleitend machen kann. Und ich kann nur sagen, also bei uns in Magdorf sind also jährlich Leute, die an diesem Kurs teilnehmen. Und ich erlebe bei allen, dass sie da wirklich auch noch eine Entwicklung machen. Sie kriegen Grundlagen, die sie für ihr eigenes Leben brauchen, aber eben auch eine ganz wichtige Grundlage für die Hagiotherapie sind. Und dieser Kurs ist eben von dem her sehr günstig, weil ich kann auch andere Berufsbereiche noch eben dran angehen. Das heißt also, es ist von allen Diözesen in Deutschland anerkannt und muss wirklich sagen, wird auch sehr gut gemacht. Gibt es ein Begleitstudium, wo man wöchentlich jetzt auch sich auch treffen kann, wo man gut begleitet wird. Also ist wirklich eine sehr gute Grundlage, die jedem Christen, glaube ich, eine Hilfe ist, seinen Glauben einfach noch tiefer zu leben.
Und ist auch der Katechistenkurs in Hochaltingen in Zusammenarbeit auch mit Radio Horeb anerkannt?
Also das ist auch so eine Grundlage oder auch der Kurs in Heiligenkreuz bei Wien unten. Das sind auch so theologische Grundlegungen, die wir auch anerkennen. Es ist halt so, dass man sagen kann, dieser Würzburger Fernkurs ist halt auch auf Diözesanebene anerkannt und deshalb eben eine Grundlage, die die größte Breite erreicht.
Dann haben wir eben im Vortrag schon gehört, dass jeder Hagio-Assistent auch Mitglied sein sollte in der Gemeinschaft Gebet und Wort. Was heißt es für mich und mein Leben, wenn ich Mitglied, wenn ich also ein Commitment abgebe zur Gemeinschaft? Was kostet mich das an Zeit, Frau Diegelmann?
Das, Frau Böhler, liegt im Grunde dann erstmal an dem Mitglied selbst. Wenn ich Mitglied bin in der Gemeinschaft Gebet und Wort, in dem Verein, das ist eine wichtige Grundlage, dann kann ich selbst bestimmen, wie ich das gestalten möchte. Ich kann an den Treffen teilnehmen, meist monatlich in den Diözesen. In vielen Diözesen in Deutschland gibt es eine Hagiotherapiegruppe, in manchen Diözesen auch mehrere Gruppen. Und dann kann ich schauen, nahe meines Heimatortes, wo kann ich mich angliedern, kann ich hingehen, kann dort Hilfe bekommen, kann Austausch, gemeinsames Gebet und so weiter. Wenn ich aber dann auf die nächste Stufe gehe, dass ich sage, ich möchte wirklich Hagio-Assistent werden, ich möchte diese Ausbildung machen, dann bedeutet es für mich schon mehr Zeit, die ich investieren muss. Das bedeutet, dass ich auch zu Hause ein regelmäßiges Gebetsleben haben muss. Es bedeutet, dass ich monatlich zur Beichte gehe. Es bedeutet, dass ich die Heilige Messe feiere, dass ich auch mich mit den Schriften von Professor Ivantich auseinandersetze, regelmäßig, dass ich seine Vorträge studiere, dass ich auch mich mit dem ganzen, mit der ganzen Geschichte der Gemeinschaft Gebet und Wort auseinandersetze. Das kann ich aber auch immer noch selbst bestimmen, wie viel Zeit ich dafür investieren muss.
Und dazu führe ich sicherlich Gespräche dann auch mit dem Leiter der Gemeinschaft in Deutschland, nämlich mit dem Sie auch die Ausbildung, den Grundkurs begonnen haben, mit Diakon Fassbender. Wird man dann sicherlich in engem Kontakt dazu stehen.
Ja, genau, richtig.
Und was ist, wenn man schon in einer anderen Gemeinschaft oder in einem Orden ist oder in der Pfarrei viel engagiert ist, kann ich denn zu zwei Gemeinschaften gleichzeitig gehören oder gleichzeitig aktiv sein?
Ja, das ist bei mir ja der Fall. Ich bin in der Pfarrei tätig und bin auch in der Gemeinschaft Gebet und Wort. Und ich muss ganz einfach sagen, also als ich die Hagiotherapie kennengelernt habe, muss ich sagen, es hat meinen Dienst als Diakon, kann man fast sagen, revolutioniert. Ja, ich habe also da Dinge kennengelernt, die meine Tätigkeit einfach in einer ganz anderen Art und Weise möglich machen, so dass es eigentlich auch alle Bereiche sehr ergänzen kann. Also da, wo ich in meinem Hauptberuf jetzt zum Beispiel oder in meiner Gemeinschaft tätig bin, kann mich die Hagiotherapie sehr bereichern. Es ist natürlich auch wichtig, dass ich in der Gemeinschaft um Gebet und Wort auch Mitglied bin und auch dieses geistige Leben dieser Gemeinschaft mitlebe. Aber also ich kann nur sagen, man kann das gut auch miteinander verbinden. Und ich denke, wir sind alle unterwegs im Reich Gottes. Da können wir uns gegenseitig nur in allen Bereichen bereichern.
Der Grundkurs Hagiotherapie und auch der Aufbaukurs sieht sich als Ergänzung. Es heißt aber nicht, dass ich nicht in Deutschland einen der laufenden Kurse besuche. Wie trete ich denn jetzt nun mit Ihnen in Verbindung, wenn ich jetzt ernsthaft in Erwägung ziehe, einen Kurs zu machen, mich ausbilden zu lassen zum Hagio-Assistenten? Wohin wende ich mich?
Am besten wohl zum Diakon Bernd Fassbinder. Der freut sich über Anrufe. Da ist er immer sehr. Und er kann dann auch schauen, wo wäre dann der nächste Kurs? Wo würden Sie dann die Möglichkeit bekommen, den Grundkurs oder auch den Aufbaukurs zu besuchen? Und das wird in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder neue Orte in Deutschland werden da wieder anfrequentiert, immer wieder andere Bistümer, um einfach zu sehen, dass wir ziemlich breit aufgestellt über Deutschland das anbieten, dass die Menschen auch nicht so weit fahren müssen.
Zum Abschluss unseres Aufbaukurses gibt es noch eine Bitte. Was wünschen Sie sich? Was möchten Sie jetzt noch an die Hörer weitergeben?
Von mir aus, ich sehe, dass es einen großen Bedarf gibt an Hagio-Assistenten. Wenn ich mit unseren Leuten spreche, sie sagen meistens, wir haben so viel Arbeit, wir kommen kaum noch zu irgendeinen anderen Tätigkeiten. Wir haben so viele Anfragen, es gibt so viele Menschen, die Hilfe suchen. Von daher ist mein Anliegen, dass wir Mitarbeiter brauchen im Weinberg Gottes. Die Ernte ist groß, wir brauchen viele Arbeiter. Und dass sich viele Menschen bereit erklären, vielleicht einmal in einen Grundkurs hineinzuschnuppern. Und dass sie sich vielleicht auch überlegen, wir sagen immer in unserer Gemeinschaft, Jesus an die erste Stelle setzen. Jesus an die erste Stelle setzen und ihn fragen, was kann ich tun für dich, was möchtest du, was ist meine Aufgabe, worin bekommt mein Leben Sinn, was kann ich tun, damit mein Leben den größtmöglichen Sinn bekommt. Und wenn dann die Antwort wäre, ich möchte mich einsetzen für andere Menschen, ihnen helfen im guten Sinne. Und dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit, sich auf diesen Weg der Hagiotherapie einzulassen. Und die Hagiotherapie ist auch nur das eine Standbein. Das zweite ist Evangelisierung. Also beides wird in unserer Gemeinschaft gelebt und auch praktiziert.
Nun ist er da, der Abschluss unseres Aufbaukurses Hagiotherapie. Alle Einheiten können im Podcast nachgehört werden auf horeb.org oder gerne auf der Radio Horeb App. Falls Sie sie noch nicht heruntergeladen haben, dann gehen Sie doch in Ihren App Store und laden sich die Radio Horeb App herunter. Es lohnt sich. Wie gesagt, alle Einheiten können zeitunabhängig noch einmal angehört werden. Haben Sie Fragen dazu, dann wenden Sie sich gerne an den Radio Horeb Hörerservice. Die Nummer, das ist die 08328 921 110. Das Buch zur Sendung, geschrieben von Professor Tomislav Ivancic, heißt Hagiotherapie in der Begegnung mit dem Menschen, Grundlagen der anthropologischen Medizin. Auch diese Info finden Sie auf horeb.org. Wiederholt wird die heutige Einheit im Nachtprogramm um 23 Uhr. Aber wie gesagt, zeitunabhängig nehmen Sie gerne unser Podcast-Angebot in Anspruch, entweder über die Radio Horeb App oder unsere Homepage horeb.org. Natürlich, der CD-Dienst schickt Ihnen gerne einen Mitschnitt zu unter der 08328 921 120 können Sie sich den Mitschnitt bestellen. Bevor wir jetzt gleich den Segen von Diakon Schmid bekommen, noch der Hinweis auf die Lebenshilfe am Donnerstag. Da hören wir von dem Ehepaar Stefan und Susanne Schneider, wie der Alpha-Ehekurs ihr Leben verändert hat. Sie gehören beide zum Team vom Alpha-Ehekurs in Neuhof bei Fulda und sie werden erzählen, wie der Alpha-Ehekurs ihr Leben sogar völlig verändert hat. Mit diesen Angaben kommen wir jetzt zum Ende und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für zweieinhalb Jahre Grund- und Aufbaukurs Hagiotherapie bei meinen Gästen, bei Ruth Diegelmann, bei Diakon Bernd Fassbender und jetzt bei Diakon Elmar Schmid. Danke für die Zusammenarbeit, danke für all die Impulse, auch dass Sie unseren Zuhörern Rede und Antwort standen und freuen Sie sich, liebe Zuhörer, auf Fortsetzungen, die auf jeden Fall folgen. Bleiben Sie uns treu und danke auch für Ihr Gebet, liebe Zuhörer, für Ihre Spende, für die Treue jetzt gerade auch im Sommer. Wir brauchen jeden Cent, jeden Euro. Wir sind ausschließlich spendenfinanziert. Danke für Ihre Gabe. Und nun, Herr Diakon Schmid, bitten wir Sie um Ihren Segen.
Ja, Jesus, du hast uns gesagt, wir sollen eins sein, wie du und der Vater eins sind. Herr, schenk uns du immer wieder immer mehr diese Einheit. Segne uns, damit wir immer wieder diese Einheit mit dir und unseren Mitmenschen finden können. Ja, und so segne uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.